Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder egal wann du diesen Podcast hörst. Schön, dass du wieder da bist, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ich bin zurück aus meiner Sommerpause. Ich freue mich, dass ich jetzt wieder ganz wundervolle Podcast-Gäste interviewen darf und den Anfang macht heute die wundervolle Carmen. Ihr wisst, es geht wie immer rund um das Thema Krebs. Carmen und ich haben uns eben schon kurz unterhalten und hat sie bei ihrer Diagnose vor 2 Jahren, bei ihrer Brustkrebsdiagnose, einfach mal geschaut, hey, was gibt es denn für Podcasts überhaupt so auf Spotify? Und da ist Krebs als zweite Chance ihr angezeigt worden, zusammen mit dem Pink Podcast. Und da freue ich mich natürlich sehr drüber, dass sie seitdem eben auch den Podcast von mir immer wieder hört und dass eben auch ihre Geschichte, so wie ich es ihr gesagt habe, einzigartig ist und dass eben auch das den Podcast ausmacht, weil eure Geschichten sind absolut einzigartig und die gibt es einfach nicht nochmal. Und in diesem Sinne freue ich mich sehr, liebe Carmen, es ist so schön, dass du da bist, dass wir heute ein bisschen zusammen quatschen. Stell dich doch gerne mal vor, wer bist du, wo kommst du her, was macht dich aus und ja, sag doch gerne ein paar Worte zu dir.
Hallöchen. Erstmal freue ich mich, dass ich da sein darf. Und ich bin die Carmen. Ich bin jetzt 32 Jahre alt, hatte meine Diagnose im Dezember 22 und ich komme aus Freiburg. Und was mich ausmacht, also eine ganze Menge Menschen sagen, dass ich so eine extreme Lebensfreude habe, obwohl ich so eine Diagnose bekommen habe. Und die Menschen sagen so, das ist total bewundernswert an mir. Und ich denke mir einfach nur so, muss halt irgendwie.
Sehr schön. Ja, also das sieht man dir auf jeden Fall auch an, deinen Strahlen definitiv. Ich habe Carmen kennenlernen dürfen. Wir haben uns schon 2-mal sogar live gesehen. Einmal das erste Mal bei der Pink Style Tour und einmal bei der YesCon. Da kommen wir auch später noch drauf hinzu. Auch sprechen wir heute darüber, dass du ganz frisch arbeiten darfst, dass du die Erlaubnis bekommen hast, dass du wieder in den Job zurückgehen kannst, in einen anderen Job. Auch da sprechen wir gerne nachher drüber, weil das auch ein riesengroßes Thema vor allem auch ist. Aber lass uns erstmal zu Beginn des Brustkrebs erstmal zurückkommen in eine Reise dann eben. Du hast gesagt, es war vor 2 Jahren, also Dezember 2022, also mitten in der Weihnachtszeit und ich glaube auch noch Corona-Zeit, wenn es mich nicht ganz durcheinander bringt, hatten wir dann noch Corona. Und ja. Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, was vor der Diagnose gerade bei dir los war? Vielleicht beruflich, vielleicht privat auch. Erzähl doch mal.
Also beruflich und privat habe ich im September 2021 einen neuen Job angefangen. Also einen neuen Job. Ich bin von der Behörde, wo ich war, zur Oberbehörde gewechselt, ins Schulungsteam, also EDV-Schulungsteam. Und war dann ein Jahr dort, habe mich so langsam ein bisschen eingearbeitet. Es war sehr, sehr stressig, weil sehr viele Projekte anstanden, auch größere Projekte, die halt einfach auch eine Deadline hatten. Und dann passierte da sowas Komisches in meiner Brust. Nee, und privat, also was privat anstand, mit meinem Freund, mit meinem jetzigen Verlobten, haben wir uns im März 2022 verlobt und seit Oktober 2021 habe ich auch nebenberuflich noch ein Fernstudium angefangen. Es war ein bisschen viel los in dem Jahr und dann, ich weiß gar nicht, wir waren im Oktober noch auf Mallorca zum Urlaub machen und irgendwie habe ich da schon gemerkt, irgendwie geht es mir nicht so gut, war bei allen möglichen Ärzten, die nichts gefunden haben. Ja, und dann hat mein Verlobter, meinen Lieben, ich habe ihn ganz lieb Bernd getauft, so wie Bernd das Brot, weil er einfach nur genervt hat, getastet und dann, war das so Merry Christmas and Happy New Year.
Okay. Also du warst zuvor schon bei anderen Ärzten, weil du dich nicht so gut gefühlt hast? Also warst du eher schlapp oder hast du irgendwie Beschwerden gehabt?
Ich habe mich, also ich war schlapp, ich hatte so eine komische Übelkeit, also nicht irgendwie übel, übel, aber immer so flau im Magen, kein Hunger und ja, ich habe mich einfach so gefühlt, als wäre irgendwas gerade nicht in Ordnung. Und
Okay.
tatsächlich hat dann eine Freundin mich noch drauf angesprochen: Hast du mal einen Schwangerschaftstest gemacht? Nein, aber ich habe eine Spirale. Ich sollte eigentlich nicht schwanger sein. Ich habe dann trotzdem einen gemacht, der war dann negativ.
Fair. Okay. Und dann, als dein Freund dann eben Bernd ertastet hat, wie ging es dann weiter? Bist du direkt dann dem gleichen Tag noch zum Frauenarzt gegangen oder hat das dann seine Zeit auch noch gedauert?
Also am gleichen Tag hat es nicht funktioniert, weil das war abends. Am nächsten Tag habe ich versucht, meinen Frauenarzt zu erreichen, um einen Termin zu machen. Und die waren aber komplett, ich glaube, die hatten Urlaub und dann hatten die irgendwie keine Termine mehr, irgendwie vor Weihnachten. Oder die hatten vor Weihnachten keine Termine und dann hatten sie, irgendwie war da so eine Konstellation, dass es bei meinem Frauenarzt extrem terminmäßig schlecht war. Und dann bin ich zu einer anderen Frauenärztin, wo ich dann eben 2 Tage später noch einen Termin hatte. Und ja, die hat dann getastet, einen Ultraschall gemacht und einfach nur gemeint so, ja, also da ist was Schwarzes. Mehr kann sie auch nicht sagen. Sie überweist mich mal an einen Radiologen. Oder ich glaube, ja, ich glaube, es war ein Radiologe. Es war auf jeden Fall im Krankenhaus und die haben dann da auch alles Mögliche gemacht mit Stanzbiopsie, Mammographie, Ultraschall, CT. Ja.
Stand denn dann da schon direkt dann auch das Ergebnis fest oder musstest du dann noch drauf warten, weil wir sprechen ja zu der Weihnachtszeit, also war es dann auch noch direkt, dass die ganzen Feiertage dazwischen kamen oder ging es doch relativ schnell?
Also ich musste noch auf das Ergebnis warten, ich glaube eine Woche lang. Ja, dann war es der 16.12., als mich der Arzt angerufen hat. Aber ab dem Tag vom Anruf ging es eigentlich relativ schnell. Dann durfte ich nachmittags noch ins Brustzentrum. Die haben mir dann noch gesagt, oh, wir haben für Sie den Termin noch ausgemacht. Und ich so,
Toll.
aber halt, stopp. Dienstags kann ich nicht, da muss ich noch ins Büro. Und die so, ja, wir schreiben sie dann krank. Also das war noch im Moment, in dem Moment, wo ich gedacht habe, so, aber ich muss doch arbeiten.
Ja, das ist so der Klassiker, ne? Also das ist, glaube ich, fast in jedem Interview, was ich bisher geführt habe, ist das wirklich, ne, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten. Das ist echt so. Also es war bei mir damals genau das Gleiche. Ich meine, ich war selbstständig, aber trotzdem habe ich gesagt, nee, ich habe keine Zeit dafür. Das funktioniert jetzt hier mal gar nicht.
Ja.
Ich mache gerade Karriere, das geht nicht. Also so. Ja, und das ist so crazy, dass man eben gar nicht realisiert, was einem da gerade gesagt wird und wie es eben weitergeht und dass jetzt die Arbeit total egal ist, sondern dass du eben jetzt nur an dich denken sollst
Ja.
und an deine Gesundheit vor allem auch. Ne?
Ja. Aber das zu realisieren, hat bei mir auch ein bisschen gebraucht, weil ich habe die ersten Male noch während der Chemotherapie gearbeitet. Also ich saß dann auch schön im Chemoraum mit meinem Laptop. So
Okay.
wichtig waren mir meine Projekte.
Wow,
Weil ich gedacht habe,
Respekt.
das sind meine Babys. Ich kann die niemandem anders geben.
Okay, das ist
Also,
crazy. Das habe ich
ja.
auch schon gehört, aber noch nicht so oft gehört. Zumal dann ja eigentlich auch die Ärzte dann vielleicht ja auch hätten zu dir kommen können und sagen können, die Arbeit, die lassen wir jetzt mal sein und wir konzentrieren uns jetzt mal hier schön auf dich selbst und alles andere zählt hier mal gerade gar nicht, oder?
Ja, also ich muss dazu sagen, also nichts gegen meinen Onkologen. Ich finde, der ist ein Top-Mensch, eine
Da sage ich auch gar nichts
Top-Onkologe.
gegen.
Aber immer wenn ich bei der Chemotherapie war, war der gefühlt die halbe Zeit im Urlaub. Und dann hab ich spaßeshalber zu den medizinischen Fachangestellten gesagt, ich hätte Ärztin werden sollen, dann kann ich das ganze Jahr Urlaub machen.
Sehr gut.
Und die waren dann so, ja, ich habe ja einen Laptop dabei, ja, dann wird Ihnen ja schon nicht langweilig und so. Also die waren auch alle super lieb und super, super nett. Also
Sehr schön. Nein, das wollte ich auch gar nicht damit irgendwie sagen. Aber wichtig wäre es natürlich, dass du dich halt um dich gekümmert hättest und dann eben, sei es ein Podcast gehört oder eben, keine Ahnung, was gelesen oder wie auch immer dann eben. Ne? Aber so ja. Warst du sehr pflichtbewusst und hast eben deine Projekte, deine Babys dann eben noch zu Ende gemacht. Das ist natürlich dann auch, ja, sehr schön in dem ja. Sinne.
Also ich habe dann auch erst, nachdem meine Chefin zu mir gesagt hatte, ich soll mich doch krankschreiben lassen, weil sonst mein Urlaub verfallen würde, habe ich mich dann doch krankschreiben lassen. Weil ich gedacht habe, so, nee, das bringt ja auch nichts. Also Urlaub zu nehmen, wenn es mir beschissen geht. Aber das war dann so, das war dann so der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, so, Moment, das, was du hier gerade machst, ist jetzt auch nicht unbedingt gesund.
Nee, eigentlich nicht. wie ging es dann weiter? Also hast du dann von Anfang an dann die Chemotherapien bekommen und wurdest dann operiert?
Genau, also ich habe, also zuerst ging es dann noch 2 Tage vor Weihnachten, habe ich meinen Port bekommen. Dann ging es im Januar erst weiter. Also ich hatte über die ganzen Feiertage Pause und ich glaube am 3. Januar oder so hatte ich dann schon noch diese das Gespräch zur Eizellenentnahme, was auch sehr, sehr wichtig ist, was jetzt die Ärztin letztens auch nochmal gesagt hat, ob ich da gut beraten wurde. Also auf jeden Fall.
Sehr schön.
Ein sehr, sehr wichtiges Thema, finde ich, wo ich jetzt auch mitgekriegt habe, dass es oftmals nicht so gut kommuniziert wird.
Leider, ja.
Ja, und die hatte ich dann, also die Entnahme hatte ich dann, glaube ich, am 19. Januar. Und dann ging es 2 Tage später los mit der Chemo. Ja, die ging dann bis letztes Jahr im Juni. Und letztes Jahr am 7.7. hatte ich dann meine OP. Ich habe mir meine Brüste auf beiden Seiten entfernen lassen.
Oh, crazy.
Ja, also mit Wiederaufbau. Also komplett war mir dann irgendwie doch so, ich habe keine Haare und keine Brüste, ich fühle mich irgendwie gar nicht mehr weiblich. deswegen habe ich gesagt, ich will unbedingt einen Wiederaufbau mit Silikon, also mit Eigenfett. Dazu war ich durch die Chemo viel zu dürr. Und muss sagen, es war für mich jetzt die richtige Entscheidung, vor allem, weil ich halt auch dieses BRCA2-Gen habe.
Ja.
Und danach kam dann noch eine Bestrahlung von Anfang September bis Mitte Oktober. Und ja, dann noch die Immuntherapie. Die habe ich jetzt dieses Jahr im Februar, bin ich damit fertig geworden.
Okay. ist es so, dass das BRCA2, hattest du, glaube ich, gesagt, gehen?
Genau.
Genau. Ist das schon bei euch in der Familie auch ausgebrochen oder warst du die Erste?
Also ich war tatsächlich, glaube ich, die Erste. Familiär habe ich nichts, also zumindest bei den Frauen nichts mitbekommen. Also ja, die Männer in unserer Familie waren eher die Krebsbelasteten. Deswegen hätte ich das jetzt auch nicht direkt auf das Gen irgendwie geschlossen. Aber dann kam halt bei der Genuntersuchung raus, dass ich diese Gene habe und dann war es so, okay, es ist für mich klar, dass ich mir die Brüste entfernen lasse, weil das Risiko möchte ich einfach nicht nochmal eingehen.
Verstehe ich, ja. Absolut. Wie war für dich die Zeit, also die Zeit mit der Chemotherapie, mit der Operation, mit der Bestrahlung? Wie ging es dir da?
Also zur Chemotherapie ganz am Anfang ging es mir ziemlich beschissen. Also beschissen nicht im körperlichen Sinne, weil das ging tatsächlich. Aber halt dieses, mir fallen die Haare aus und vor allem so schnell schon. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so extrem schnell passiert. Also ich habe die erste Chemo bekommen und ich glaube, eine Woche oder anderthalb später hatte ich keine Haare mehr. Und das war das, was mich total schockiert hat. Und dann war ich so, fuck, ich finde mich gerade nicht schön. Obwohl eigentlich jeder gesagt hat, du siehst voll geil aus mit Glatze. Hat es für mich echt lang gedauert, um mich irgendwie so zu akzeptieren und auch so rauszugehen.
Verstehe. Ja.
Ich muss sagen, nach der OP und bei der Bestrahlung ging es mir relativ gut, weil ich habe Ja, okay, bei der OP ist mir relativ zu Hause schnell die Decke auf den Kopf gefallen, weil ich nicht viel machen konnte. Ich durfte ja meine Arme nicht heben, ich durfte ja nicht viel machen. Und habe dann meinen Arzt oder meinen Chirurgen irgendwann gefragt, ja, darf ich ins Fitnessstudio gehen und mich da aufs Fahrrad setzen oder ein bisschen Beintraining machen? Und dann hat er gemeint so, ja, das ist okay, also solange ich halt nichts mit den Armen mache. Dann habe ich mich auch direkt im Fitnessstudio angemeldet,
Cool.
damit ich nicht das Gefühl habe, ich bin so komplett hilflos und verloren zu Hause und fall allen Menschen irgendwie nur zur Last, weil ich zu Hause rumsitze oder rumliege und nicht viel machen kann.
Ja, klar, verstehe ich. Und es ist ja auch so wichtig dann eben für den Aufbau dann wieder, ne? Also dass du wieder fit wirst, dass dein Körper wieder fit wird. Und wenn man erstmal nicht die Arme belasten kann oder die Brust dann eben natürlich auch nicht belasten kann, dass der Oberkörper erstmal tabu ist, dass man ja wenigstens dann noch die Beine dann auch noch hat und da erstmal richtig schön Muskelaufbau natürlich auch betreiben kann dann, ne?
Ja.
Okay. Wie war das? Du hast eben schon gesagt, dass du also körperlich da sehr gut durchgekommen bist, aber eben ja von der seelischen Seite her nicht, dass eben die Haare sehr schnell ausgefallen sind. Wurdest du zuvor darauf vorbereitet von deinem Onkologen oder wurdest du gar nicht in dem Fall darüber beraten, dass das so schnell passieren kann?
Also mir wurde gesagt in dem Gespräch vor der Chemotherapie, dass die Haare ausfallen,
Ja,
aber dass die so schnell ausfallen, hat
wurde
er
nicht.
nicht gesagt. Und auch ja, die medizinischen Fachangestellten dort, ich hoffe, ich betitel sie alle auch korrekt so. ja, und da hieß es zuerst so, zu mir, ach, die Chemo macht noch keinen Haarausfall.
Okay.
Ja, und 1,5 Wochen später hatte ich meine Haare in den Händen und
Mm.
dachte mir so, nein, das ist
Mhm.
nicht ihr Ernst, das kann nicht sein.
Ja, verstehe ich. Ich glaube, jeder, der durch diese Situation durchgegangen ist, der kann das sehr nachempfinden. Also ich fühle da auf jeden Fall sehr mit dir mit. Und bei mir war es auch roundabout 10 Tage. Dann sind mir die
Wow,
Haare
krass.
ausgefallen. Ja,
Ja.
genau. Also es war die EC. Und bei der
Genau.
EC waren es 10 Tage. Und aber der Onkologe von mir hat mich sehr gut vorbereitet, weil er hat auch gesagt, lassen Sie Ihre schönen langen Haare abschneiden und konzentrieren sich wirklich auf eine Kurzhaarfrisur, damit es eben nicht so weh tut. Und er hat aber schon zu mir gesagt, in den nächsten 2 Wochen wird
Okay.
es wohl sein, dass sie ausfallen. Ja.
Ja.
Und ich glaube, auch alleine diese Aussage von dem Onkologen ist unglaublich wichtig, dass man sich dann vorbereiten kann, dann eben auch, ne? Dass man sich so körperlich darauf vorbereiten kann, aber vor allem auch seelisch vorbereiten kann und eben auch die Zeit hat, sich von den Haaren zu verabschieden. Und dass es eben nicht so ein Schock ist, wenn die dann so schnell ausfallen, obwohl man gerade erst eine Chemotherapie hinter sich hatte.
Ja.
Absolut.
Also, ja, ich habe eben bei der ersten Chemo dann auch gleich noch ein Rezept für eine Perücke mitbekommen und war dann auch direkt bei einem Friseurladen, aber ja.
War nicht so gut.
Ich habe mich gefühlt mit dieser Perücke wie so eine Oma aus den 90ern.
Mensch. Oh
Also,
nein. Oh Gott. Okay.
ich glaube, also ich weiß nicht, wie es bei dir da so war, aber ich denke mir dann auch so, ja, bei manchen Friseuren ist einfach irgendwie auch noch Bedarf daran, zu sehen oder zu wissen, dass es auch eine Menge junge Menschen gibt, die
Ja.
Krebs bekommen und da vielleicht irgendwie ein paar angepasstere Perücken, sich zulegen. Ich habe dann tatsächlich auf Amazon und Shein mir andere gesucht, weil ich wollte einfach nicht mit dieser Oma-Frisur rumlaufen.
Verstehe ich absolut. Also ich hatte ein sehr gutes Perückenstudio, obwohl wir hier auch eine kleinere Gegend haben, nicht so wie Freiburg, was natürlich sehr, sehr groß ist, sondern bei uns Bad Oeynhausen ungefähr 60.000 Einwohner und ich musste jetzt so ich glaube, so eine 20 Minuten fahren. Und wir haben ein sehr, sehr großes Perückenstudio. Die sind da sehr, sehr gut vorbereitet auch. Und ich hatte das Riesenglück, dass ich direkt meine Friseurin mitgenommen habe. Und die ist mit mir zum Perückenstudio gefahren und hat die Perücke für mich ausgesucht. Also ich hatte mehrere Perücken auf und ja, Gott sei Dank hat sie genau die Kurzhaarfrisur, den Pageschnitt, den ich hatte dann von ihr, war genau die gleiche Perücke eigentlich. Also es hat keiner gesehen, dass es eine Perücke ist.
Ach, cool.
Ja. Aber auch da ist es ganz, ganz wichtig, dass du das erwähnst, weil ja, das ist leider heutzutage immer noch so, dass es eben viele Perückenstudios gibt, die gar nicht so komplett auf die auf die jüngeren Patientinnen eben eingehen. Deswegen freue ich mich sehr, dass du bestimmt gleich auch ein bisschen deine Erfahrung teilen wirst. Ich sage nur Pink Style Tour und was du dann dort vor allem auch erlebt hast. Aber auch ein cooler Tipp, was ich auch immer wieder höre von mehreren, ist eben, sich einfach Perücken zu bestellen, einfach auszuprobieren bei Shein, bei Amazon und wo auch immer. Und nach Herzenslust eben auch die Perücken dann auszuprobieren dann, ne? Weil man eben nicht möchte, dass man, sich mit Latze sieht in dem Sinne. Man sollte sich ja auch wohlfühlen und das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass man da eben im Reinen mit sich ist, sagen wir es mal so.
Ja, auf jeden Fall.
Wie war es für dich? Hattest du schon von Beginn an Austausch mit anderen Betroffenen?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe mich, am Anfang dachte ich mir so, um Gottes Willen, ich bin gerade so die Einzige in meinem Alter mit Krebs. Weil auch bei der Chemotherapie, die anderen, die da saßen, die waren halt alle so 50, 60 plus.
Okay.
Und ich war so die einzige Junge. Und ich weiß nicht, im Krankenhaus wurden mir auch immer wieder die Flyer von meiner jetzigen Selbsthilfegruppe ans Herz gelegt, aber ich weiß nicht. Ich hatte am Anfang in der Chemotherapie nicht so wirklich die Motivation oder Inspiration, mich da jetzt irgendwie zu melden. Und ich habe dann auch auf Instagram mal geschaut, was es da so an Brustkrebs oder allgemein Menschen mit Krebs gibt. Und eben durch Instagram dann auch auf die Pink Style Tour gekommen. Und tatsächlich war dann hier von der Uniklinik mal so ein Krebs-Infotag. Und dann dachte ich mir, ja, geh doch einfach mal dahin. Und dann bin ich dahin und dann hatte meine Selbsthilfegruppe da tatsächlich dann auch einen Stand. Und ich habe gesehen, was da für Menschen sind und dass die eigentlich auch alle ganz nett sind. Und da war irgendwie so diese Hürde überwunden von, okay, ich kriege hier so einen Flyer während der Chemotherapie in die Hand gedrückt, zu, ich sehe diese Menschen mal in live, wo ich dann gesagt habe, so, okay, ich komme einfach mal vorbei. Und dann war, das erste Mal, als ich dort war, war, ich glaube, 2 oder 3 Tage vor meiner OP.
Cool. Waren das zufällig junge Erwachsene mit Krebs?
Nee, jung und Krebs.
Ah, jung und Krebs, okay, gut. Aber es ist ja bekannt, glaube ich, auch für Freiburg, ne? Vielleicht heißt es auch Jung und Krebs. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht genau, aber ich glaube, da gibt es beides. Und das ist natürlich auch super wichtig, dass man eben auch dann Kontakt aufnimmt zu Gleichaltrigen und dass man eben weiß, hey, es sind nicht nur Menschen, die älter sind, die an Krebs erkranken, sondern es gibt eben auch ganz viel junge Menschen. Und dieser Austausch ist eben auch so unglaublich wichtig. Und Instagram ist toll, keine Frage. Und dann hast du eben nicht diesen Live-Austausch dann eben, ne? Also du kannst die Menschen nicht anschauen, du kannst sie nicht anfassen in dem Sinne. Und das ist nochmal was ganz anderes, glaube ich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Oder halt auch eben einfach mal so dieses persönliche Gespräch und auch die Runde, wo dann jeder erzählt oder einem Tipps geben kann, wenn man sagt, ich habe gerade irgendwie so die und dieses und dieses Problem und dann kommt da dieses geballte Schwarmwissen. Fand ich schon echt, also das hat mir dann doch geholfen, wo ich dann gedacht hätte, so okay, ich hätte mich auch schon früher überwinden sollen, dahin zu gehen.
Okay. Wurdest du denn, warst du bei einer Psycho-Onkologin oder einem Psycho-Onkologe? Also wurdest du dann eben auch da weiterhin dann auch betreut?
Ich war zweimal bei einer, aber ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, so sie hat mich nicht verstanden, aber halt irgendwie so dieses, es war irgendwie so lehrbuchmäßig. Weißt du, was ich
Okay.
meine? So wie man sich so einen Psychologen vorstellt. So, und wie fühlen Sie sich jetzt dabei? Ja, es ist schön, dass ich mich scheiße fühle, aber ich möchte bitte gerne Tipps, wie ich mich irgendwie besser fühlen kann oder was ich tun kann. Atemübungen, Yoga-Übungen, keine Ahnung, irgendwelche Tipps und nicht nur darüber reden, wie ich mich fühle.
Ja, total. Also super, super wichtig, definitiv auch. Und ja, wenn es dann nicht gepasst hat, dass es dann vielleicht auch nicht ja, der richtige Weg für dich war, beziehungsweise eben auch nicht die richtige Psycho-Onkologin in dem Sinne dann, ne?
Ja, ich habe dann immer mal wieder noch versucht, bei einer anderen, die mir empfohlen wurde, anzurufen, aber irgendwie habe ich die dann nicht erreicht und irgendwann dachte ich mir so, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Ich habe dann irgendwann die Geduld verloren, da anzurufen.
Okay. Aber wenn du natürlich den Austausch hattest, dann eben mit Jung und Krebs, dann hast du da ja schon mal wahrscheinlich schon sehr, sehr viel Input dann auch bekommen und denke ich mal ja auch Beratung, oder?
Genau, also immer wenn ich irgendwie ein Problem hatte oder irgendwas wissen wollte. Wir haben auch so eine WhatsApp-Gruppe und immer wenn man irgendwas braucht oder so, man muss sich einfach nur melden und schon bekommt man irgendwie verschiedene Meinungen, verschiedene Tipps und Ratschläge.
Ach, schön, sehr, sehr schön.
Ja.
Und hast du dann, bist du dann direkt eigentlich auch auf Instagram gegangen oder hat es noch ein bisschen gedauert?
Also ich hatte schon so ein kleiner, ja, so einen kleinen Instagram-Account, weil ich vor meiner Erkrankung so hobbymäßig immer mal so Fotoshootings gemacht habe und gemodelt habe. Und eine Bekannte von mir, die Fotografin ist, hat gemeint, du musst jetzt hier irgendwie mal auf Instagram deine Story teilen, weil das ist ja voll inspirierend und voll mutmachend für andere. Und dann dachte ich mir so, das will ich aber gar nicht, weil ich will ja gar nicht. Ich will ja gar nicht, dass die Leute wissen, dass ich Krebs habe.
Ach so, okay.
Eben, das war so dieser Anfang, wo ich mir gedacht habe, so, nee, Krebs ist ja, das ist ja wie, keine Ahnung, irgendein Tabuthema, über das man nicht spricht.
Okay.
Und deswegen war es so, ich will gar nicht, dass die Leute wissen, dass ich Krebs habe. Und
Okay.
irgendwann kam dann halt doch so diese Überwindung und seitdem denke ich mir so, okay, ich bin irgendwie offen über alles, auch jetzt bei dieser Ärztin, wo ich dir erzählt habe, sie hat auch gemeint so, ja, wenn ich zu viel frage, dann sagen Sie das ruhig Bescheid. Und ich so, Sie dürfen mich alles fragen. Ich bin komplett offen mittlerweile. Was halt so wichtig ist, darüber
Ja,
zu reden.
absolut. Aber das dauert natürlich auch seine Zeit. Das geht jetzt nicht von heute auf morgen dann eben auch. Das braucht seine Zeit natürlich auch und es braucht auch seine, also manche haben, können sich direkt von Anfang an komplett öffnen, über alle Themen sprechen. Aber für viele ist es eben auch noch schwierig, dann auch über bestimmte Themen zu sprechen, mit denen man jetzt nicht mit seinen besten Freundinnen spricht oder was auch immer dann auch, ne? Und ich glaube, dass das eben auch ganz, ganz wichtig ist, dass man da eben so seine, ja, seine Balance findet oder seine innere Mitte dann eben auch findet, wie man mit dem Ganzen dann umgehen kann und dann immer alles so Step für Step dann auch macht. Und dass dann eben auch, dass man eben auch mit den Erfahrungen wächst, sagen wir es mal so, desto mehr du darüber sprichst, desto mehr öffnest du dich dann eben auch und kannst dann eben auch über Tabuthemen dann vor allem auch sprechen. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Hast du dann direkt dich, wir gehen jetzt so ein bisschen auf die Pink-Style-Tour, weil es war
Ja.
dir ja auch wichtig, dass wir ein bisschen darüber sprechen. By the way, ihr könnt euch, glaube ich, noch anmelden. Ich weiß nicht mehr genau, ob schon noch Plätze frei sind, aber das Anmeldeschluss ist noch nicht geschlossen, meiner Meinung
Nee,
nach.
das ist erst Ende, ich glaube Ende des Monats.
Genau, richtig. Und die Städte sind Hamburg, München und Zürich.
Ja.
Genau. Und magst du mal ein bisschen erzählen, wie bist du da dran gekommen? Wie war das Auswahlverfahren? Und vor allem, wie war es für dich, die Pink-Style-Tour?
Ja, gerne. Also, wie schon gesagt, ich habe es über Instagram gesehen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich eine Anzeige bekommen habe oder bei irgendwem das in der Story gesehen hatte. Auf jeden Fall durch Instagram habe ich davon erfahren. Und dann dachte ich mir so, oh, das ist eigentlich voll die coole Aktion. Und ich habe auch dieses Look Good, Feel Better Seminar von der DKMS Live gemacht, was mir auch schon total geholfen hat, wie ich mich schmink, wenn ich keine Augenbrauen und keine Wimpern mehr habe. Und ja, dann dachte ich mir so, das klingt voll gut, Umstyling und so. Und du hast ja jetzt kurze Haare und dann kriegst du da vielleicht einfach mal ein paar Tipps, was du mit deinen kurzen Haaren machen kannst. Und dann war es so für mich so, okay, bewirb dich da jetzt einfach mal. Und dann habe ich auf der Homepage das Formular einfach ausgefüllt und konnte mir aussuchen, in welcher Stadt oder konnte angeben, in welcher Stadt ich das machen wollte. Und letztes Jahr war es ja Hamburg und Berlin. Und dann habe ich gedacht, oh, in Berlin war ich ja schon lange nicht mehr. Kreuz war bei Berlin an. Und ja, dann kam irgendwann die E-Mail, dass ich da die Zusage bekommen habe. Und dann bin ich nach Berlin gefahren. Und das war
Cool.
echt ein richtig, richtig cooler Tag. Also es hat angefangen vom, man kommt da hin, wird begrüßt. Wir haben gleich was zu trinken und einen Snack bekommen. Ja, dann durften wir zum Umstyling, oder beziehungsweise wurden, glaube ich, in Gruppen eingeteilt, in zwei Gruppen. Und dann durften wir zum Umstyling, also ich war in dieser einen Gruppe, die zuerst zum Umstyling durfte. Und ja, wurde dann schön geschminkt und haarmäßig war da die liebe Marie Amier mit ihren Perücken. Und ja, da habe ich dann auch wieder gesehen, dass es doch so richtig coole, moderne Perücken gibt, die ich mir echt beim Friseur gewünscht hätte, dass es sie gäbe. Ja, und ich habe mich mit den kurzen Haaren natürlich auch schon wohl gefühlt, aber dann noch so eine Perücke aufzuhaben, wo ich mir echt gedacht habe, so, boah, mega. Die sah so gut aus. Ja. Dann, was gab's dann? Dann hattest du einen Vortrag an der Pink Style Tour. Die Rebecca hatte einen Vortrag. Und dann haben wir noch Yoga gemacht mit der Tina. Und am Abend gab's
Genau, ja.
ein Buffet. Es gab noch zwischenrein Snacks. Ich glaube, aus dem Kochbuch von Caro. Auf jeden Fall basische Snacks. Ja, am Abend gab es dann Buffet. Und dann gab es noch einen Musik-Act. Und jetzt setzt mein Chemo-Brain wieder ein, weil ich habe vergessen, wie sie hieß.
Soll ich dir was sagen? Ich weiß es auch nicht mehr. Weil genau an dem Tag war die YesCon und ich war erst bei der Veranstaltung von der Pink Style Tour und habe
Ja.
über Discovering Hands gesprochen, unter anderem auch, und hatte danach dann einen Auftritt bei der YesCon auch über Discovering Hands und bin leider
Cool.
nicht bis zum Abend geblieben. Und ich weiß, dass Ella endlich in Hamburg war, aber ich weiß nicht mehr genau, wer in Berlin war. Sorry.
Ich glaube, das war sie. Ich glaube,
Ah,
sie
das war
hieß
Ella
Ella End.
endlich auch.
Das ist so
Ah, das kann sein. Die Blonde.
eine blonde Dame mit einem Gitarristen,
Kleine.
die
Ja, genau.
ja.
Ja. Okay, dann war sie auch in Berlin. Okay. Habe ich doch noch was gemerkt.
Ja, also zum Thema Chemo Brain, also mein Namensgedächtnis ist seit der Chemotherapie unterirdisch.
Ja, also aber auch da kann ich dir leider sagen, nur sagen, bei mir sind es jetzt 6 Jahre und ich vergesse auch immer noch was. Also
Okay.
ich habe mich jetzt da mittlerweile mit angefreundet, habe überall so kleine Zettel kleben und habe überall Terminerinnerungen, aber das ist einfach so. Dann müssen wir
Ja.
jetzt, da dürfen wir jetzt halt mit leben und Punkt.
Ja, ich finde, also ich habe in der Reha oder in der AHB angefangen, so kognitives Training zu machen oder wurde da mit mir gemacht und dann habe ich mir auch so eine Gehirntrainings-App aufs Handy geladen und seitdem ich das mache, ist schon besser geworden.
Ah,
Mein
cool.
Namensgedächtnis ist wirklich unterirdisch. Ich kann mir Namen einfach nicht merken. Ich weiß nicht
Oh,
warum.
toi, 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 das kann ich
Also.
ganz gut.
Also wirklich, außer ich kenne, also ich lerne den Menschen persönlich kennen und ich habe da auch so direkt ein Gesicht dazu, aber jetzt wirklich so Promis, die da an der Pink Style Tour irgendwie auftreten, die ich danach nie wieder sehe, das will sich mein Gehirn nicht merken.
Das ist ja auch völlig in Ordnung, ne? Also das ist ja auch völlig legitim, glaube ich. Und da prasseln ja auch so viele Eindrücke auf einen ein, das kann man sich auch gar nicht alles merken. Also das ist
Ja.
absolut menschlich, ob man jetzt nicht Chemotherapie hatte oder auch nicht.
Also. Ja, wobei, also ich muss halt, ich merke es halt so, seit der Chemotherapie ist das noch das, was so übrig geblieben ist. Dieses, okay, Namen sind ganz furchtbar, weil davor war ich so, okay, ja, der Arbeitskollege heißt so und der heißt so und ich hatte es auch relativ schnell drauf. Und jetzt denke ich mir so, wenn ich jetzt wieder arbeiten gehe, ne, die brauchen alle Namensschilder.
Okay. Also auch gerne dein Fazit zu der Pink Style Tour. Sag doch nochmal, wie war das so für dich mit dem Umstyling, mit dem Fotoshooting und die Goodie Bag auch gerne. Und was war auch das Highlight und wie war das mit den Sachen? Durftet ihr die behalten? Und erzähl doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Ja, also die Sachen durften wir auf jeden Fall behalten.
Mega.
Goodie Bag war, ich habe nicht alles in meinen Koffer gekriegt. Also ich hatte schon den großen Koffer mit nach Berlin genommen und nicht nur den Handgepäckskoffer und ich habe da selbst nicht alles reingekriegt. Also die Goodie Bag war sehr, 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 sehr üppig. Auch richtig, richtig coole Sachen dabei. Gerade so, es gab so ein Haarserum und boah, also das muss ich nochmal gucken, ob ich das noch irgendwo herkriege, weil das war richtig gut. Ja, was gab's noch? Es waren, glaube ich, Socken drin. Das fand ich auch cool. Wo ich mir gedacht habe, so,
gehen immer.
Ja, eben, Socken gehen immer, mal so richtig typisch, also nichts Krebsspezifisches, wo ich mir gedacht habe, so, cool, es ist mal was Normales. Habe ich mich auch so ein bisschen normal gefühlt, weil ich gedacht habe, so, cool, ich krieg Socken. ja, nee, also mein Highlight war definitiv so das Umstyling. Weil davor war ich halt so, also ich kam ja ungeschminkt hin. Meine Haare waren nicht gestylt. Ich hatte einfach nur Jeans und einen Pullover an und war halt einfach nur so, ich ziehe halt einfach etwas an, das mir jetzt gerade nach der Chemotherapie noch passt. Weil ich habe durch die Chemotherapie auch extrem abgenommen gehabt. Und dann war es halt so, oh cool, du kriegst gerade hier ein Outfit, das dir passt und einfach toll aussieht.
Okay.
Das fand ich halt irgendwie auch so richtig cool, weil, ja, es war halt irgendwie auch dieses, dass da Menschen waren, die sich einfach nur um dich gekümmert haben. So, du hattest deinen eigenen Stylisten und deinen eigenen, wie heißt denn das, der Mensch, der dich anzieht. oder der dir, der, ja. Personal Stylist, keine
Shopper.
Ahnung. Der Mensch, der dir die Klamotten da rausgelegt hat und gesagt hat, ah, probier das und das und die Kombi könnte gut aussehen und probier mal das, fühlst du dich damit wohl?
Sehr
da
cool.
Habe ich schon so ein bisschen gefühlt, wie so, okay, ich bin jetzt hier Heidi Klum.
Oder irgendein
anderer Promi, der hier gerade irgendwie für ein Red Carpet oder so fertig gemacht wird oder für irgendwann eine Show. Und ich mir dachte, ja, okay, es ist cool, dass es sich hier mal irgendwie um mich dreht. Und sehr natürlich, cool. Natürlich dann auch die Perücken von der Marie. Also, die waren ja, oh, ich hätte am liebsten alle angehabt.
Sehr schön, sehr, sehr cool. Also dein Fazit, dass man sich wahrscheinlich schon bewerben sollte, weil es sich absolut lohnt, oder?
Unbedingt. Also ich finde es eine richtig, richtig tolle Aktion. Und ja, deswegen bin ich da auch immer jetzt gerade tatkräftig am Unterstützen.
Ach, wie schön.
Ja, ich mache da ja auch ab und zu mal ein paar Storys. da hat mich die Maike auf der YesCon auch gefragt gehabt, ob ich Bock hätte. Und dann dachte ich mir so, ja klar, also ich war davon letztes Jahr so begeistert, warum sollte ich da nicht unterstützen und
absolut,
sagen,
ja.
Ich mache das jetzt. Also
mega, ja. Ja, weil nur dadurch kann die Pink Salto dann eben auch wachsen und kann dann eben auch von ganz, ganz vielen anderen dann auch gesehen werden. Ne? Sei es eben nicht nur Betroffene, sondern eben auch Sponsoren, wo die auch immer auf der Suche sind nach tollen Sponsoren und ja, das ist super, super wichtig, dann eben auch dafür ganz viel Werbung zu machen. Also ich mache da auch immer sehr gerne Werbung für, deswegen sprechen wir ja auch heute auch darüber, dann eben über die Pink Style Tour. Und ich weiß aber, dass du auch gerne noch über die YesCon ein bisschen sprechen möchtest. Ist das richtig?
Ja, also ich war tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal auf der YesCon, weil letztes Jahr war es eben mit der Pink Style Tour am selben Tag.
Ja.
Und ja, davor hatte ich mich ja noch nicht mit Krebs auseinandergesetzt und wusste gar nicht, dass es das gibt. Und jetzt war ich dieses Jahr zum ersten Mal da und ich war geflasht vor lauter Eindrücken tatsächlich. Also, ich habe es sehr positiv wahrgenommen. Ja, war da auch morgens mal 2 Stunden zum Helfen am Busenkollektivstand. Auch ein bisschen
Cool.
Werbung. Machen wir hier auch ein bisschen Werbung fürs
Ich mache
Busenkollektiv
für alles
natürlich.
Werbung hier. Alles, was cool ist, machen wir Werbung fertig.
Ja, total. Ja, war da morgens, hab am Stand geholfen, weil ich gesagt habe, ab mittags sind halt Vorträge, die ich mir gerne anhören würde. Und aber ganz ehrlich, ich bin zu den Vorträgen nicht gekommen. Vor lauter, boah, wir haben da noch, tatsächlich ist mein Strahlenarzt auch da gewesen, also mein Arzt von der
Oh,
Bestrahlung.
cool.
Und dann haben wir ihm noch geholfen, Reels zu drehen. Also ich war mit meinem Freund dort und eben, dann haben wir ihm noch geholfen, Reels zu drehen für seine Praxis. Und dann dich getroffen, die Caro getroffen, tatsächlich Joko getroffen, was ich richtig cool fand. Ja, also die YesCon war anders als geplant, weil eben geplant war, ich wollte mir Vorträge anhören. Ich habe einen von der Swantje-Taube angehört. Aber das war's dann. Also dafür, dass ich gedacht habe, ich sitze den ganzen Nachmittag da und höre mir diese Vorträge an. Keine Chance.
Ja, das ist irgendwie immer so auf der YesCon. Also das kann ich dir auch nur sagen. Auch für mich ist es jetzt, glaube ich, die, keine Ahnung, vierte YesCon, fünfte YesCon. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also ich war auf jeder YesCon.
Krass.
Und die ersten Jahre hat das ganz gut geklappt mit den Vorträgen, aber desto mehr Menschen du kennst, über Instagram dann eben auch, über die letzten YesCons, kannst es vergessen mit den Vorträgen. Das funktioniert nicht. Ja, und das ist eben auch das Schöne daran auch, ne? Also auch, wie cool, dass du dein Strahlenarzt dann auch dort getroffen hast. Du meinst wahrscheinlich Christian Weißenberger,
Ja,
richtig?
genau.
Ja.
Aha,
Dachte
er ist
ich mir.
also schon berühmt.
Ja, natürlich. Absolut. Also ich finde ihn auch super lustig, auch wenn er mit den Wheels immer dreht mit Carsten zusammen. Und
Ja.
super sympathisch. Also mehr kann ich da auch nicht sagen. Und mit Dani hat er ja auch gedreht und hat dann ja auch dann verschiedene Wheels dann gemacht. Und es ist einfach nur schön, dann eben auch diese Menschen dann vor Ort kennenzulernen und zu bemerken, auch gerade bei Joko, du hast es eben schon angesprochen. Das sind auch Menschen wie du und ich. Und auf der YesCon ist es eben so, da zählt nicht irgendwie dieses Promi-Sasein, sondern da ist jeder Mensch auf Augenhöhe. Und das finde ich eben, ja, das Besondere daran auch, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich fand es, also diese Begegnung mit Joko war einfach irgendwie so verrückt. Der ist einfach, also ich bin mit einer vom Busenkollektiv dann quasi aus diesem Raum, wo alle Aussteller waren, zu den Vortragsräumen gelaufen und dann ist da einfach Joko gelaufen. Und sie so, was ist Joko? Und ich so, ich bin vor Joko gesprungen, halt, stopp, wir wollen ein Foto. Und Joko so, ah ja, gerne. Und ich so, mein Gott, Joko hat ja zu einem Foto gesagt. Kleiner Fangirl-Moment.
So schön,
Mein
ja,
kleiner
also.
Fun-Fact: Ich wollte schon seit Staffel 1 zu Jokos Wer stiehlt mir die Show-Quiz.
Okay. Ja, dann hast du ihn direkt vor Ort gehabt auf der
Ja.
YesCon. Sehr schön. Und zumal waren sie ja dieses Mal auch zum ersten Mal zusammen da dann eben, ne? Nicht nur Joko, sondern Klavs ja auch. Und ja,
Ja.
richtig schön, dass es auch so unterstützt wird von vielen Prominenten dann eben auch. Und ja, mehr geht nicht, würde ich mal behaupten,
Ja.
außer YesCon dann eben. Du hast eben noch ein bisschen darüber gesprochen, dass es dir auch wichtig ist, über das Busenkollektiv zu sprechen. Was möchtest du uns da gerne mitgeben? Was ist das Busenkollektiv? Was machen die? Wie kommt man da dran? Erzähl doch mal.
Also tatsächlich bin ich auch, ich bin ganz, ganz viel auf Insta eben unterwegs gewesen und habe auch das Busenkollektiv über Insta kennengelernt und habe dann auch gesehen, die haben, das nennt sich Titty Talks, das ist so eine Online-Selbsthilfegruppe und darüber dachte ich mir so, ha, das ist ja auch irgendwie cool, da musst du dann nicht hingehen, sondern du kannst es schön bequem von zu Hause aus machen. Und ja, dann habe ich mir das mal angeguckt. Ich fand es echt mega cool und habe dann eben auch gemerkt, so, das passt irgendwie. Und dann habe ich, als ich in der AHW war, gesehen, sie suchen Leute, die Bock haben, da sich ehrenamtlich zu engagieren. Und ich dachte mir so, ja, mache ich. Und ja, also was ich zum Busenkollektiv sagen kann, wir sind ein Verein von Betroffenen, für Betroffene, aber auch mittlerweile für Angehörige, für Freunde, für selber Genträgerinnen oder Genträger. Mittlerweile, es können ja auch Männer diese Gene haben und Brustkrebs bekommen. Mittlerweile ist bei uns jeder willkommen. Und ja, wir engagieren uns da einfach auch für einen offenen Umgang mit dem Thema Brustkrebs. Und ja, ich habe jetzt tatsächlich auch ein Influencer-Briefing geschrieben. Und ratter hier gerade mal runter, was ich so geschrieben habe. Nein, und tatsächlich ist mir aus diesem Briefing der Satz, Krebs sind nicht die anderen, Krebs sind wir, im Gedächtnis geblieben.
Schöner Satz.
Dass ich gesagt habe, oder dass ich jetzt den einfach nochmal hier droppen wollte und sagen wollte, ja, also Krebs sind nicht immer nur ältere Frauen oder irgendwelche Leute, die du im Fernsehen siehst. Krebs kann jeden treffen. Also Krebs kann Menschen treffen, die schon mal Krebs hatten. Krebs kann Menschen treffen, die noch nie Krebs hatten und auch nicht familiär vorbelastet sind. Krebs kann Kinder, Babys, alte Menschen, junge Menschen treffen. Deswegen fand ich den Satz echt toll oder halt gut formuliert und habe gedacht, ja, den muss ich jetzt hier nochmal loswerden.
Sehr schön, mega. Ja, wir kommen auch langsam so zum Ende hin des Interviews. Ich glaube, wir könnten hier noch stundenlang weiterquatschen, aber dir war es ja auch nochmal wichtig. Dir war es ja nochmal wichtig, zum Schluss auch darüber zu sprechen, habe ich mir noch aufgeschrieben, über deinen Wiedereinstieg in deinen Beruf beziehungsweise in eine Neuorientierung. Kannst du uns da ein bisschen von erzählen?
Also wie ich vorhin schon gesagt habe, ich saß in der Chemotherapie und habe gearbeitet, bis meine Chefin mich mal darauf aufmerksam gemacht hat, du solltest dich mal krank schreiben lassen. Ich wollte das auch am Anfang gar nicht. Und als ich mich dann halt krankschreiben lassen habe, war das halt immer so dieses, ja, aber ich muss doch hier bei der Arbeit. Und was, wenn das und das alles nicht klappt? Und wenn die Kollegen das und das nicht können? Und dadurch, dass ich krankgeschrieben war, musste ich mich irgendwie auch mit mir selber auseinandersetzen. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, so, das ist ja ganz angenehm, wenn du keine Projektdeadline hast. Wenn du dir nicht Tag und Nacht irgendwie darüber Gedanken machen musst, ob jetzt irgendein Programmtest funktioniert oder nicht. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, irgendwann kam dann so dieser Punkt, wo ich gedacht habe, so, wenn ich jetzt wieder arbeiten müsste, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, da wieder zurückzugehen. Mhm. Mhm. Ich glaube, das war so auch um die OP rum. Wo ich mir dann auch echt irgendwie überlegt habe, noch ein Medizinstudium oder sowas zu machen. Weil ich tatsächlich so inspiriert war oder halt so mich auch selber informiert habe über das Thema Krebs, über die Operationsmöglichkeiten, über alles Mögliche. Dass sogar, also mein Chirurg gesagt hat, so, sie wissen aber echt gut über alles Bescheid. Wo ich mir gedacht habe, so, ja, ich bin voll interessiert. Und ja, hab dann den Gedanken relativ schnell wieder verworfen, weil ich mir gedacht habe, so, jetzt nochmal irgendwie 8 Jahre irgendwie nicht gescheit verdienen, keine Option. ja, dann habe ich mich auch immer weiter informiert oder einfach mal geschaut, was könnte ich machen, und so bin ich jetzt auf meinen neuen Job gekommen, weil da gab es dann eine Stellenausschreibung und ich dachte mir so, klingt sehr spannend, die Tätigkeit. Von meinem neuen Arbeitgeber bzw. Dienstherren habe ich auch nur Positives gehört, weil ein Bekannter von einer Freundin von mir da auch arbeitet. Und ja, so kam es dann, dass ich mich dann beworben habe und eine Zusage bekommen habe. Und jetzt freue ich mich echt richtig darauf, dass ich anfangen darf.
Herzlichen Glückwunsch erstmal dafür.
Gerne. Und, ja, ich... Cool. Bin da wirklich so überglücklich und freue mich so unendlich, dass ich was gefunden habe. was mir so zugesagt hat und dass ich sage, ich muss jetzt nicht irgendwie mich noch in einem Job wieder eingliedern lassen, bei dem ich mir keine Zukunft mehr vorstellen kann.
Ja, absolut, das stimmt. Liebe Carmen, magst du uns nochmal erzählen, wie hast du dich verändert? Hast du dich verändert seit der Diagnose oder bist du noch die gleiche Carmen wie vorher auch? Gibt es da Unterschiede?
Oh, ich glaube, ich habe mich auf jeden Fall verändert. Was ich jetzt auch ganz, ganz stark wieder gemerkt habe, dass ich mehr Grenzen setzen kann oder mehr für mich einstehe. Ja, ich habe das auch im Bereich Freundschaften extrem gemerkt während der Diagnose oder während der Therapiezeit, wer da wirklich für mich da war und wer wirklich einfach nur gefragt hat, wie es mir geht, damit sie sich einfach mal wieder gemeldet haben. Und da habe ich dann auch extrem für mich gemerkt, so, ich muss aussortieren. Es ist mir nicht mehr wichtig, dass ich viele Menschen habe, sondern dass ich die richtigen Menschen um mich habe.
Verstehe, ja.
Ja, und auch, also ich würde sagen, es hat mich mental stärker gemacht. Es hat mich ja einfach auch zu einem mit der Krankheit offeneren Menschen gemacht. Eben dadurch, dass ich am Anfang gedacht habe, so, ich will nicht, dass irgendjemand weiß, dass ich Krebs habe. Zu einem Menschen entwickelt, der sagt, hey, frag mich alles. Ich bin offen, ich bin da, wenn du eine Diagnose hast und Fragen hast, darfst mich löchern jederzeit. Und ja, was hat sich noch geändert? Meine Haare. Nein. Ja. Nee, also sonst würde ich echt sagen, ich bin nicht mehr der Mensch, der ich vorher war. Und es fühlt sich auch irgendwie an, als wäre das irgendwie so ein ganz anderes Leben gewesen oder so ein ganz, als wäre das alles auch schon mehrere Jahre entfernt. Dabei ist es irgendwie noch so frisch. Ja, aber es fühlt sich ganz, ganz verrückt irgendwie an.
Wow, mega schön auf jeden Fall. Ja, liebe Carmen, ich danke dir, dass du hier warst. Ich danke dir, dass du uns mitgenommen hast in deine Vergangenheit, auf eine spannende Reise mit ganz, ganz vielen Themen, über die wir heute gesprochen haben. Und würde mich jetzt schon mal verabschieden und danke dir von Herzen. Freue mich, dich hoffentlich bald auch mal wiederzusehen, auch live zu sehen und mach genauso weiter so, denn du bist ein wundervoller Mensch, der sich auch unglaublich viel engagiert und auch für andere Menschen dann eben auch. Und danke, dass du hier warst und die letzten Worte, die gehören jetzt nur dir. Ich verabschiede mich schon mal und ja, wir hören uns auf jeden Fall bald wieder.
Ja, die letzten Worte, was soll ich sagen? Ich finde sowas immer ganz, ganz schwierig. Aber ich würde einfach mal, ja, wie so einen kleinen Ratschlag als letzte Worte sagen an die Menschen, die gerade frisch die Diagnose bekommen haben oder irgendwo mittendrin feststecken und sich denken, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Es geht einfach immer weiter. Und was mir extrem geholfen hat, war mir ein Ziel zu setzen. Und mein Ziel nach der Therapie war es, ans Meer zu fahren. Und das habe ich jetzt ja auch realisiert und es fühlt sich unheimlich gut an. Und während der Therapie immer irgendwie auf dieses Ziel sich fokussieren und auf dieses Ziel hinarbeiten, ist so mein ultimativer Tipp. Wenn es mal nicht so läuft, wie es soll oder wenn man denkt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, setz dir ein Ziel und schau immer wieder auf dieses Ziel und freu dich darauf, dass du das tun wirst, sobald du die Diagnose vorbei hast und vorbei ist. Und ja, es fühlt sich dann auch alles irgendwie erträglicher an.
Ihr Lieben, wenn das nicht die passenden Abschlussworte waren von der lieben Carmen, dann weiß ich es aber auch nicht. Ich hoffe sehr, dass euch das Gespräch mit Carmen gefreut hat. Schaut gerne bei Carmen auf der Seite vorbei. Wir verlinken hier natürlich alles. Wir haben hier fett Werbung gemacht für die Pink Style Tour, für Jung und Krebs, für das Busenkollektiv und natürlich auch für die YesCon. Also auch schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Auch das verlinken wir hier natürlich. Und ja, ich finde es ganz wundervoll, wie Carmen uns mitgenommen hat, eben in ihre Geschichte, was sie uns auch erzählt hat, wie wichtig auch der Austausch ist, wie sie von einem Menschen, der überhaupt gar nicht über dieses Thema Krebs sprechen wollte, zu einer Bloggerin geworden ist, würde ich mal behaupten, wie sie ihr Strahlen nie verloren hat, ihren Optimismus nie verloren hat und besonders bewundernswert, dass sie wirklich in den Therapien, in den ersten eben auch noch in den Chemotherapien noch weiter an ihren Projekten gearbeitet hat und ja immer dieses Stehauf-Männchen war und wie sie auch nochmal darüber spricht, wie wichtig es ist, auch ist, wieder in den Beruf einzusteigen und auch da was anderes für sich gefunden hat in einem ganz anderen Bereich. Also schau gerne vorbei und ich freue mich natürlich sehr, wenn du deine Meinung auch über Instagram da lässt und wenn du uns eine Nachricht schreibst, da freuen wir uns natürlich auch immer sehr drüber. Und wie immer wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Genieß den Sommer, genieß die Zeit, denn es ist die Zeit deines Lebens und bleib genauso, wie du bist, denn du bist ganz, ganz wundervoll. Ich danke dir, dass du hier warst. Ich danke dir fürs Zuhören. Teil den Podcast mit allen Menschen, die es gibt, hätte ich beinahe gesagt, damit er eben noch viel größer wird, damit noch viel mehr Menschen eben von dem Podcast erfahren dürfen. Und wenn auch du Lust hast, deine Geschichte mit dem Thema Krebs zu erzählen, dann melde dich von Herzen gern bei mir. Ich freue mich auf dich und wir hören uns dann nächste Woche mit einem spannenden Gast hier wieder bei mir. Alles Liebe, deine Kendra.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.